Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Rudolf.
Hallo und herzlich willkommen zur Folge 578 von CC2TV Audiocast. Ich begrüße alle Damen, alle Herren. Ich begrüße alle die, die zufällig dazu gestoßen sind, die regelmäßig hören, die sporadisch hören oder die irgendwann einmal gehört haben und jetzt durch Zufall mal wieder darauf gestoßen sind. Ich freue mich natürlich über jeden, der zuhört, und ich weiß genau, dass eine ganze Menge Leute auf der ganzen Welt zuhören. Wenn ich mir ansehe, wo eigentlich überall die Zugriffsorte sind, von denen aus zugegriffen wird, auf diesen Audiocast oder auch auf die YouTube-Sendungen, da frage ich mich manchmal, Mensch, was machen die Leute da? Russland ist klar, Turkmenistan, Südafrika, Kongo, Kamerun, so heißt das ja heute gar nicht mehr. Ich weiß es, aber der Junge hat mir auch geschrieben, er käme aus dem ehemaligen Kamerun. War ein Junge, kein Mädchen. Ich weiß es nicht. Also es sind 70 oder 80 Länder. Jetzt könnte man sagen, da sind Zufallstreffer dabei. Ja, aber wenn regelmäßig immer bei Neuerscheinung oder ein, zwei Tage danach wieder die gleiche Anzahl aus diesen Ländern kommt, wie China zum Beispiel, 4, dann kann man doch davon ausgehen, dass es nicht nur zufällig ist, denn dass zufällig jemand alle 14 Tage und immer die gleiche Anzahl von Leuten zufällig da draufklicken, ist doch ein bisschen unwahrscheinlich. Also, viele Grüße in fast die ganze Welt, und es ist schon schön, wenn ich mir vorstelle, dass da irgendwo jemand in Südamerika sitzt und die Ohren aufspannt und zuhört. Also ich finde das toll. Hier von uns viele, viele Grüße. Ein Blick auf das Wetter. Es hat diese Nacht ganz schön was runtergehauen hier bei uns im Westerwald. Die Autobahnen sind zu, viele Unfälle mit LKW. Zum Glück, wie ich bisher erfahren habe, keine Personenschäden, aber 1 Million Blech kaputt gegangen. Macht ja nichts, kurbelt die Wirtschaft an. Und bei uns sind es so heute früh gut 20 Zentimeter gewesen. Stückchen weiter da, wo es noch höher ist, also Salzburger Kopf oder Fuchskaute, da sind mittlerweile 70, 80 Zentimeter Schnee. Das ist schon ganz schön. Aber zumindest in den etwas tieferen Lagen unter 400 Meter wird wohl bis Heiligabend alles wieder grün oder zumindest grau sein. Denn ab morgen soll es tauen. Diese Nacht wird nochmal böse mit Frost, aber dann ist es vorbei für dieses Jahr mit Schnee und Frost. Die einen freut's, die anderen ärgert's, wie mit vielen anderen Dingen im Leben auch. Aber fangen wir doch einfach mal an. Eine große Ungerechtigkeit ist mir aufgefallen. Da wurde doch dieser ehemalige Manager von Volkswagen, der Oliver Schmidt, zu 7 Jahren Haft verurteilt in den Vereinigten Staaten, und er muss noch 400.000 US-Dollar an Strafe zahlen. Warum? Nun, der Richter Sean Cox, der hat den Herrn Schmidt als eine Schlüsselfigur bei der Täuschung in der Dieselabgasaffäre bezeichnet und hat festgestellt, dass er seine Vorgesetzten wohl beeindrucken wollte und die Karriereleiter dadurch weiter hochklettern wollte. Er wurde als damals zuständiger Manager der VW Umwelt- und Entwicklungsabteilung vorgeworfen, das war hier in den USA, die Umweltbehörden belogen zu haben, und zwar wiederholt. Ja, und damit, mit dem Urteil hat der Richter sich an das gehalten, was die Anklagevertretung gefordert hat, und hat auch ganz klar gesagt, VW werde in den Gerichtssaal kommen. VW ist eine Gruppe von Individuen, und es sind die Individuen, die die Entscheidungen treffen und nicht der Konzern. Ja, und er hat auch gesagt, dass es vielleicht nicht unbedingt ein ausgeklügelter Plan von Herrn Schmidt war, die Umweltbehörden immer wieder zu belügen, sondern dass er sich da quasi hineingesteigert hat und dass er sich auch nicht damit herausreden kann, dass er nur Anweisungen befolgt hat. Zur Erinnerung, er wurde Anfang des Jahres verhaftet. Er war von Februar 2012 bis März 2015 Leiter in den Sachen mit Umweltfragen im Bereich USA. Er hat sich schuldig bekannt. Trotz, dass er sich schuldig bekannt hat, ist das Urteil doch recht hart ausgefallen. Aber es wurde ihm unterstellt, dass er Teil einer Verschwörung zum Betrug und Verstoß gegen Umweltgesetze gewesen ist. Ja, und jetzt fragen Sie sich vielleicht, warum ich das Urteil für ungerecht halte. Nun einmal, persönlich ist es natürlich immer so, egal wer er ist, dass jemand, der für 7 Jahre ins Gefängnis muss und diese Strafe zahlen muss, der ist fertig für sein ganzes Leben. Ob gerecht oder ungerecht, weiß ich nicht. Kann ich nicht beurteilen, müsste ich wirklich wie ein Richter wochenlang darüber nachdenken und könnte es vielleicht dennoch nicht so entscheiden. Ungerecht finde ich es aber aus dem einen Grund, weil er verurteilt worden ist. Und andere, die viel Schlimmeres getan haben, die dahinter gesteckt haben, die Anstifter waren, die es geduldet haben, die es verheimlicht haben, die davon profitiert haben, die hier in Deutschland sitzen und sich den Hintern am Ofen wärmen, die werden nicht verurteilt. Man sollte die alle zu einem Betriebsausflug in die USA einladen und hoffen, dass sie dort auch gefangen werden und dass dort das passiert, was bei uns in Deutschland die Politik duldet, um nicht zu sagen verhindert, dass nämlich diese Verbrechen, und das sind Verbrechen an der Umwelt und an den Menschen, geahndet werden. Dass so etwas in den USA gemacht werden muss, weil die Deutschen, naja, ob das jetzt ein Klüngel ist oder was auch immer, weiß ich nicht, auf jeden Fall nicht in der Lage sind, für Gerechtigkeit zu sorgen, das ist erschreckend. Das ist das Ungerechte daran. Und sonst kann ich nichts dazu sagen. Es ist passiert. Das Internet hat seine Unschuld verloren. In den Vereinigten Staaten hat die US-Telekommunikationsaufsicht FCC unter ihrem Vorsitzenden, der übrigens von Trump ernannt worden ist, Ajit Pai, eine Regelung aufgehoben, und zwar die Regulierung der strikten Gleichbehandlung von Daten auf den Internetplattformen. Damit ist im Grunde genommen die Netzneutralität beerdigt worden. Diese Abschaffung der Netzneutralität, gut, die wird sicherlich noch einige Probleme mit sich bringen für diejenigen, die sie durchsetzen wollen, weil das muss ja noch vom Kongress bestätigt werden und es gibt auch noch Gerichte, die das blockieren könnten oder auch schon tun. Aber was dahinter steckt, ist, dass man hier ein neues Geschäftsmodell schafft, dass man hier Netzbetreibern, großen Netzbetreibern, AT&T zum Beispiel oder Verizon oder sowas, die Möglichkeit in die Hand geben will, schnelle Leitungen gegen Geld anzubieten. Das heißt, es gibt also auf der Datenautobahn unterschiedliche Fahrspuren mit unterschiedlichen Geschwindigkeitsbegrenzungen. Je schneller oder je mehr du zahlst, desto schneller kannst du. Und das ist ein derartiger Dammbruch, der ist kaum in seiner ganzen Konsequenz abzuschätzen. Dieser Obertrampel in Amerika, was hat er gesagt? Es ist Zeit, unsere Träume freizulassen und Amerika wieder groß zu machen. Dass er Amerika derart in die Kacke gefahren hat in der Zeit, wirtschaftlich, politisch, ansehensmäßig, umweltmäßig und so weiter. Offensichtlich ist es noch nicht weit genug. Offensichtlich regt sich noch nicht genug Widerstand, dass man diesen Typen einfach mal wegjagen kann. Denn er ist nicht gut für die Welt. Wirklich nicht gut für die Welt. So, und jetzt, was passiert jetzt? Also es wird unterschiedliche Angebote geben im Internet. Jeder, der es sich leisten kann, wird schnellen Zugang mit hohen Datenmengen ins Internet haben. Und derjenige, der es sich nicht leisten kann, der wird ja von den Krumen leben müssen, die nichts oder nicht viel kosten. Eine solche Ungleichbehandlung, die ist lange Zeit von vielen Bürgerrechtsgruppen und auch von Demokraten versucht worden zu verhindern. Und man hat sie auch lange Zeit verhindert. Aber nun ist es vorbei damit. Es wird wohl im nächsten Jahr dazu kommen, es gibt noch eine Karenzzeit dafür, dass in den USA zumindest diese neuen Regelungen, die 2015 die alten festgeschrieben waren, die neuen Regelungen jetzt die alten ersetzen. Und damit kann man Grundversorgung, so wie es in anderen Bereichen üblich ist, hier mit Internet künftig nicht mehr einfach so bekommen, sondern man muss Zugänge unterschiedlicher Geschwindigkeit unterschiedlich bezahlen. Eine ganz schlimme Sache. Es gibt ein Internet, der nicht zwei Geschwindigkeiten, wie oft genannt wird, sondern vielen Geschwindigkeiten, weil es neue Geschäftsmodelle gibt, die auch zeigen werden, dass man für sehr viel Geld auch sehr viel Geschwindigkeit bekommen wird. Diese Deregulierung ist es ja eigentlich, muss man sagen. Die wird in knapp 60 Tagen in Kraft treten. Es gibt wohl Bestrebungen, das noch in irgendeiner Art zu verhindern oder abzumildern, aber die Chancen dafür sind nicht sehr hoch. Es werden sicherlich Gerichte damit beschäftigt. Klagen laufen schon im Moment. Aber das ist eben Amerika. Das ist das Trumpsche Amerika. Hier wird vieles kaputt gemacht, was der nächste Präsident oder die nächsten Präsidenten dann nur mit viel, viel Mühe wieder reparieren werden können, wenn sie es wollen. Ja, sollten wir aber doch mal darüber nachdenken, was bedeutet das eigentlich jetzt für uns in der Europäischen Union, nicht nur in Deutschland. Die EU hat dazu ganz klar Stellung bezogen und hat gesagt, wir werden die Netzneutralität in Europa weiter schützen. Wie weit weiter reicht, weiß man natürlich nicht, aber der zuständige Vizepräsident der EU-Kommission, dieser Androp Ansip, der hat gleich über Twitter verbreitet, also in Deutschland und auch in Europa braucht ihr keine Angst zu haben. Das, was die FCC da gemacht hat, hat nichts mit uns zu tun. Wir stehen weiter zu der Entscheidung, dass wir ein gleichberechtigtes Internet haben. Ja, gleichberechtigt haben wir denn das in Deutschland? Ich behaupte mal nicht, wenn ich mir überlege, dass die Deutsche Telekom sich herausnimmt, bestimmte Dienste für ihre Kunden in Anspruch zu nehmen, die Vorrang haben von anderen Streaming-Sachen, Filme und TV-Serien und so weiter, die in bestimmten Mobilfunktarifen angeboten werden, die werden bevorzugt übertragen. Und der Rest, der an Bandbreite übrig bleibt, der ist dann für die anderen Leute, die diese Mobilfunktarife nicht gebucht hatten. Das verstößt eigentlich gegen die von der EU im Jahr 2015 beschlossene Netzneutralität, um sicherzustellen, dass hier nicht gegen Bezahlung ein schnellerer Zugang erreicht werden kann. Man könnte das natürlich auch umdrehen und ganz klar sagen, man könnte ja das Netz auch verlangsamen oder bestimmte Netzbenutzer auch nahezu blockieren, um sie so zu nötigen, dafür zu zahlen. Es kommt auf die Betrachtungsweise darauf an. Aber das Recht, einen offenen Zugang zum Internet ohne Diskriminierung oder Beeinträchtigung zu erhalten, ist eindeutig im EU-Recht verankert. Das hat der EU-Kommissar Ansip nochmal ganz klar gemacht. Ja, das Prinzip ist, glaube ich, auch ganz wichtig, wie die EU sagt, für neu gegründete Firmen, dass man hier gleichberechtigt ist gegenüber auch Großunternehmen, die seit Jahren im Netz sind, auch Gewinne machen, sich auch einen schnellen Internetzugang leisten können, dass man wirklich für alle die gleichen Voraussetzungen hat. Dass man auch für den Privatmann und für die Privatfrau ebenso die gleichen Voraussetzungen hat. Ganz schlimm finde ich es, dass der Digitalverband Bitkom, da sitzen natürlich auch Mitglieder der Deutschen Telekom drin und ähnliche Interessenvertreter, dass der Meinung ist, dass man auch in Europa das Gleiche machen sollte wie in den USA. Dass man auch in Europa ein Internet der mehreren Geschwindigkeit gegen Geld anbieten sollte. Und der Hauptgeschäftsführer Bernhard Rohleder, der ist der Meinung, dass man wohl eine direkte Wirkung der Entscheidung in den USA nicht auf Europa oder Deutschland übertragen könne. aber es gebe eine ganz klare Signalwirkung. Und er würde es auch befürworten, wenn ich das so richtig interpretiere, dass man das auch in Deutschland und Europa für bestimmte Bereiche in dieser Art entwickeln sollte. Diese Entscheidung in den USA, die zugunsten der Großkonzerne gefallen ist und gegen die kleinen Unternehmen und gegen die kleinen Leute, macht das, was Obama damals geschaffen hatte, vollkommen zunichte. Hiermit wird der freie und gleiche Wettbewerb verhindert und alle, die auch in Deutschland, in der EU, jetzt den USA das Wort reden und auch es für gut halten, dass es solche Deregulierungen gibt, dass man also das Internet nach Lust und Laune vermarkten und kommerzialisieren kann, an dem muss ich nur sagen, Kinders, ihr macht das Internet in der Art, wie es jetzt ist, wirklich kaputt. Aber wir müssen es abwarten, wir können so direkt nicht darauf einwirken, wir können auch mit Wahlen darauf einwirken und wir sehen ja, welchen Erfolg wir erreicht haben bei den letzten Wahlen. Die Mädels und Jungs, die sind sich immer noch nicht darüber einig. Die haben zwar einen Regierungsauftrag, aber die einen zieren sich und die anderen wollen nicht und nörgeln da rum und machen erstmal geschäftsführend weiter. Denen passt das nicht. Die haben im Grunde genommen, sind die von einem anderen Volk ausgegangen. Die wollten ein Volk haben, was, naja, wie bisher, einfach nur hinnimmt, was bei denen da hinter den Kulissen gemacht wird und abgenickt wird. Und jetzt müssen sie ja kämpfen um Mehrheiten. Eine Ungleichheit im Internet ist auch etwas, was von einer großen Koalition früher, na, sagen wir mal, so ein klein wenig von der Richtung her gefördert wurde, denn sonst können sie die Telekom ja nicht ihr Geschäftsmodell durchsetzen, was aber von kleinen Parteien strikt abgelehnt wird. Also die große Koalition wäre wirklich eine Katastrophe. Naja, keine Katastrophe. Das ist jetzt Meckern auf ganz hohem Niveau. Deutschland geht es gut, uns geht es gut. Wir haben eine, wie ich immer sage, freiheitliche, also keine freie, aber eine freiheitliche demokratische Grundordnung. Wir sollten froh und zufrieden sein. Aber wir sollten das nicht zurücklehnen, sondern sollten helfen zu verbessern. Und wenn die Dödels wirklich den Wahlauftrag verdatteln und es zu Neuwahlen kommt, ich denke, dann werden sie eine Quittung bekommen, mit der sie gar nicht rechnen. Ja, aber wir wollten ja eigentlich darüber gar nicht reden, aber dennoch, es hängt ja irgendwo alles zusammen. Wir in der EU und in Deutschland sind im Moment noch sicher vor solchen wirtschaftskriminellen Machenschaften, könnte ich das vielleicht aus einer sehr, naja, sozialen Sicht heraus beschreiben. Wir in der EU und in Deutschland können im Moment noch sicher sein, dass solche wirtschaftlichen Machenschaften, wie sie zurzeit in den USA versucht werden durchzusetzen, wahrscheinlich gelingt es denen auch, das heißt mit hoher Wahrscheinlichkeit sogar, dass wir dafür noch sicher sind. Betonung liegt auf noch. Es ist schön, dass es noch so ist, aber wir müssen aufpassen, dass es auch noch weiter so bleibt. Vor einigen Sendungen habe ich schon mal über Amazon Key gesprochen. Amazon Key, und das ist ein neuer Lieferdienst, den der Riesenmonsterkonzern Amazon in den USA anbietet, dass man Lieferungen direkt hinter der Wohnungstür abstellt. Nicht vor, hinter der Wohnungstür. So, und in bestimmten Bereichen der USA kann man seit einiger Zeit begrenzt auf Prime-Kunden, also die extra bezahlen dafür, Mitglied bei Amazon sind, die Möglichkeit in Anspruch nehmen, dass der Paketbote die Haustür, wenn ich nicht, oder die Wohnungstür muss man sagen, wenn ich nicht zu Hause bin, öffnet und das Paket zustellt. Und es ist eben einfach da. Ich muss nicht mehr zu Hause sein. Es kann irgendwann geliefert werden und komme ich nach Hause, ist meine Ware da. Hört sich gut an. Wie funktioniert es nun? Nun, man muss sich bei Amazon ein Schloss kaufen, ein Türschloss. und muss dieses Türschloss anstelle des normalen bei sich zu Hause einbauen oder einbauen lassen. Das heißt jetzt schon mal, dass es nicht jemand in einer Mietwohnung machen kann, der irgendwo mit, was weiß ich, 8 Parteien in einem Miethaus wohnt, weil die Haustür, das Haustürschloss, das kann er ja nicht so einfach austauschen, dann kommen die anderen nicht mehr rein und der Hauseigentümer wird dann wahrscheinlich aufs Dach steigen. Also kann er es nur an einer Wohnungstür machen, die auch immer zugänglich ist, wo nicht noch eine Haustür davor ist, also Haustür quasi, die Wohnungstür ist, Einfamilienhaus oder sowas, Reihenhaus, was auch immer. So, und dieses Schloss, da kann dann von Amazon, von irgendeiner Zentrale aus, wenn diese Lieferoption in-home ausgewählt wurde, der Postbote dann über einen speziellen Code mit seinem Smartphone diese Tür öffnen. Dieser Code, der ist nur eine bestimmte Zeit gültig, der wird speziell für jeden Fall neu generiert, neu ausgegeben. Und wenn er einmal benutzt worden ist von dem Postboten, dann ist er verfallen. Also es ist irgendwo sicher. Okay, der Postbote geht dann hinein und mit in dem Paket von dem Schloss ist auch eine Kamera, eine Webcam. Und die soll in dem Moment, wo die Tür geöffnet wird, mit diesem Postbotencode sich einschalten. Man kann dann live über das eigene Smartphone sehen, wer in die Wohnung kommt, was er tut, wo er was hinstellt. Und nicht nur das, auch Amazon speichert das und zeichnet das auf. Damit soll sichergestellt sein, dass da nicht einer reinkommt, so ein Postbote, und erstmal alle Schränke durchwühlt oder sonst was macht, damit jeden kriminellen Machenschaften von vornherein der Raum genommen wurde. Weiterhin stellt aber Amazon auch die Möglichkeit zur Verfügung, dass ich selbst sagen kann, okay, ich habe einen Bekannten, der kommt dann und dann, dem möchte ich auch einen solchen Key geben. Der beginnt um die Uhrzeit und bis die Uhrzeit und dann kann der mit seinem Smartphone und mit diesem Schlüssel, den er darauf hat, kann er meine Wohnung betreten. Und dann kann ich natürlich auch einem Handwerker diese Möglichkeit einrichten. Da kommt der Klempner tagsüber, wenn ich arbeiten muss, ist der Klempner meines Vertrauens, dem kann ich das auch geben. Da gibt es aber eine ganze Menge Überlegungen dazu, die man vorher tätigen sollte. Es gibt es in Deutschland nicht, muss ich gleich dazu sagen. Aber wenn es denn nach Deutschland kommen würde, wie sieht es denn mit der Versicherung aus? Wenn ich eine Einbruch-Diebstahl-Versicherung habe, wenn aber kein Einbruch stattfindet, wenn ich also jetzt jemanden einen Schlüssel gebe, irgendeinem Klempner XY, der im Telefonbuch ganz, ganz vorn steht, schweineteuer ist oder sonst was und der erstmal die Bude ausräumt oder ausspioniert, wo ist die Alarmanlage, wie kann ich die ausschalten und was weiß ich nicht alles, dann wird die Versicherung sagen, ja, sag mal, bist du eigentlich blöde, du gibst jemand quasi einen Schlüssel oder lässt ihn quasi die Wohnung auskundschaften und wir sollen bezahlen, wenn der hinterher die Bude ausgeräumt hat. Geht nicht. Nee, nun wirklich nicht. Die andere Sache ist natürlich, was ist mit der Kamera? Die Kamera kann ich so erstmal nicht ausschalten, wäre ja auch irgendwo unsinnig, weil dann könnte ja keiner mehr überwachen, wenn jetzt legitim Ware geliefert und abgestellt würde. Ob mir das so gefallen würde, dass ich jedes Mal, wenn ich in die Wohnung gehe, überlegen müsste, guckt jetzt da der große Amazon-Bruder zu oder guckt er nicht zu oder wird das gespeichert und wie lange wird das gespeichert und was machen die damit oder wie auch immer, ist auch nicht so ganz so richtig und schön und gut, diese Überlegung. Dann kommt noch eine Geschichte dazu. Was wäre denn so ein Schloss, das wird ja mit Strom betrieben, wenn das mal einen Defekt hat? Ein mechanisches Schloss mit dem Schlüssel, mache ich auf, okay. Wenn das defekt ist, was ist, wenn der Stromausfall, da kann man irgendwo einen Kurzschluss machen, selbst wenn das Schloss mit Batterien noch zu öffnen ist, aber die Kamera würde nicht mehr funktionieren, Internetzugang, der Router funktioniert nicht mehr. Das ist der nächste Schritt. Ich gehe in den Keller, schmeiß die Sicherung raus, gehe da oben hin, mach diese Tür auf, gehe da rein und es wird nichts aufgenommen und nichts weitergeleitet und keiner kriegt was mit. Es sind alles Ideen, Überlegungen, die gar nicht so einfach sind. Und dazu kommt aber noch etwas. Amazon behält sich vor, diesen Dienst nur selbst ausüben zu können. Das heißt, da kann kein anderer Dienst daran teilnehmen. Das wird aber wahrscheinlich dann in Deutschland wieder die Wettbewerbshüter auf den Markt rufen, dass wir keinen Wettbewerb hätten, weil Amazon sich da ein Alleinstellungsmerkmal verschafft und so weiter. Das heißt, dass dieser Dienst müsste dann auch für andere Dienste geöffnet werden. Dann kann aber Amazon nicht mehr die Verantwortung dafür übernehmen, wenn da alle möglichen reingehen. Sie können ja nicht alle möglichen anderen Dienste überwachen. Wird also auch nicht gehen. Also selbst wenn das Bundeskartellamt sagen würde, okay, ihr könnt das allein machen, aber geht so nicht. Dann haben wir natürlich noch eine Überlegung dabei. Wenn Amazon einen Schlüssel generieren könnte, der in meiner Verantwortung verteilt wird, an den Postboten, an meinen Nachbar, an meinen Freund, wenn ich im Urlaub bin, an die Nachbarin, die die Blumen gießt oder was auch immer. Könnte dann nicht auch der Staat kommen und sagen, du, wir wollen den überwachen, du bist Amazon, wir sind der Staat, wir machen Gesetz, du gibst mir Schlüssel, Generalschlüssel, und dann kann der Staat immer und jederzeit möglicherweise auch mit einem Generalschlüssel, der die Kamera gleich mit ausschaltet, die Wohnung betreten. Also in den Vereinigten Staaten wird sicher anders gedacht, anders gehandelt. Da hat man eine andere Mentalität. Aber bei uns in Deutschland sehe ich viel zu viele Probleme. So schön wie es wäre, wenn der Paketbote einfach die Pakete hinter der Wohnungstür abstellen könnte. Und ich brauchte nicht mehr zu irgendeinem Laden zu fahren, mich anzustellen, Parkplatz zu suchen, durch den Regen zu laufen oder in irgendeine Abholstation zu gehen oder was auch immer. Aber auf der anderen Seite, die ganzen möglichen Nachteile sind nicht besonders gut durchdacht und vor allen Dingen für die deutsche Mentalität. Ich weiß nicht, wie es bei den Kollegen, Freunden, Bekannten in Holland und in Belgien und in der Schweiz und in Österreich ist, aber diese deutsche Mentalität wird so etwas nicht zulassen. Selbst wenn die rechtlichen Probleme geklärt werden, vorstellbar ist es mir nicht. Das war einmal ein Blick nach Amerika, aber wir können gleich noch einen tun. Die Gesundheitsbehörde in Kalifornien hat Warnhinweise zur Verwendung von Mobiltelefonen herausgegeben. Ja, jetzt sind die Amis natürlich in allem, was solche medizinischen Sachen und Gesundheit betrifft, wesentlich kritischer als wir in Deutschland. Finde ich positiv, ist also keine Kritik an Kritik, sondern ich finde es sehr, sehr positiv. Bei uns läuft es meist oder manchmal ein bisschen zu lasch ab. Aber man muss mal darüber nachdenken, was das eigentlich bedeutet. Und das, was so durch die Presse gegangen ist und in den Pressemitteilungen stand, erschreckt mich etwas. Weil hier wird ein Eindruck erweckt, der in irgendeiner Art ja zu falschen Schlüssen führen könnte. Also man hat ganz klar gesagt, zwar sei mit der Handybenutzung noch gar nicht so ganz klar erkannt worden, inwieweit diese elektromagnetischen Felder, die dadurch entstehen, gesundheitsschädliche Wirkungen haben könnten. Das heißt also unsere DNA verändern oder irgendwie Zellen oder sonst etwas, sondern es gibt nur ganz allgemein den Warnhinweis, dass zum Beispiel Röntgenstrahlen oder UV-Strahlen oder sonst was, dass die ja Zellen, auch menschliche Zellen, schädigen können. Ich meine, das wissen wir ja nur alle. Wenn wir im Sommer draußen sind und lassen uns die Sonne auf dem Pelz brennen, UV, da haben wir nach kurzer Zeit einen Sonnenbrand, wenn wir das ungeschützt machen. Das sind ja Radiowellen, nur in einem anderen Frequenzbereich, wesentlich kurzwelliger. Aber dennoch, es sind ja elektromagnetische Wellen. Und genauso ist es natürlich auch bei Hitze, Infrarotstrahlung, die ja bis an die reine Wärmestrahlung herangeht, die sich da auch überlappen. Auch da, wenn die zu stark ist, bekommen wir auch Verbrennungen. Auch da kommt es zu Zellschäden. Also, dass elektromagnetische Strahlung oder Röntgenstrahlung, genau das Gleiche. Röntgen darf man nicht so oft, muss man, was weiß ich, protokollieren. Die Leute, die damit umgehen, die müssen einen Sensor tragen, der das aufzeichnet und so weiter. Ist alles bekannt. Und deswegen ist es auf der einen Seite natürlich richtig, sich darüber Gedanken zu machen, inwieweit die Strahlung von Mobiltelefonen auch solche Schäden hervorrufen kann oder ähnlich, auch wenn es andere Frequenzbereiche sind und man gar nicht so unbedingt von dem einen Frequenzbereich auf den anderen schließen kann. Aber es sind ja auch Grenzwerte dafür geschaffen worden und es sind keine Fälle, zumindest mir nicht bekannt, dass diese Überschreitungen der Grenzwerte oder alles, was unterhalb dieser SAR-Werte liegt, dass das irgendwo schon mal nachweislich zu einer Schädigung geführt hat. So, diese SAR-Werte, man spricht also davon, dass ein Wert von 0,6 als strahlungsarm anzusehen ist und dass wir einen Grenzwert von 2 Watt pro Kilogramm haben. Es geht also hier um die spezifische Absorptionsrate, SAR. Das heißt, die vom Körper aufgenommene Leistung in Watt pro Kilogramm. Also ich hätte zum Beispiel gegenüber einem halb so gewichtigen Menschen den Vorteil, dass ich bei gleicher Strahlungsdosis von außen weniger Watt pro Kilogramm aufnehmen würde, weil die Kilogramm mehr sind. So, und macht ja auch Sinn. Ich weiß ja genau, wenn ich einen Topf mit Wasser kochen will, wenn ich mehr Wasser drin habe, brauche ich mehr Zeit oder mehr Energie. Und genauso ist es natürlich auch, ein größerer Körper braucht mehr Energie, um den gleichen Schaden zu erreichen wie ein kleiner. Die Grenzwerte sind alle da, es ist alles okay. Wir telefonieren seit 20 Jahren mobil, aber sehr wenig. Bin also nicht so der durchschnittliche Telefonbenutzer, den man da heranziehen könnte. Es ist dennoch nicht geklärt, und darum geht es der Gesundheitsbehörde in den USA, wie die Langzeitwirkung dieser hochfrequenten Strahlung sich bemerkbar macht. Und da muss man natürlich sagen, okay, diese Langzeitnutzung, da braucht man mindestens mal 15 Jahre, um zu erforschen von einem gewissen Status aus, wie sich denn etwas verändert. Bei jemandem, der tagtäglich telefoniert, die Quasselbüchse am Ohr hat, oder bei jemandem, der überhaupt nichts damit zu tun hat. Wir wissen es also nicht. Also ist eine allgemeine Warnung herausgegeben worden, dass man möglichst wenig das Telefon am Ohr halten sollte, in der Hosentasche tragen sollte oder sonst was, weil man nicht ausschließen kann, dass Gehirnkrebs oder Tumore oder irgendetwas geschädigt wird im Kopf oder im Körper. Man weiß es nicht. Man sagt also hier ganz klar, man sollte möglichst das Mobiltelefon, solange es eingeschaltet ist, auch wenn man nicht telefoniert, 1 Meter vom Körper entfernt halten. Ist natürlich albern, müsste ich ja mit dem Selfie-Stick durch die Gegend laufen und mit Freisprechen telefonieren oder mein Telefon vor mir hertragen. Macht kein Mensch. Machen Millionen Menschen, die tagtäglich telefonieren, und sie sind nachweislich nicht daran erkrankt. Ich glaube, dass eine direkte, sofortige Gefahr nicht vorliegt. Denn das hätten wir nun schon längst mitbekommen bei diesen vielen Millionen von Mobiltelefonen, die jeden Tag im Betrieb sind, benutzt werden, bei diesen vielen Millionen von Stunden, die damit telefoniert wird, direkt am Ohr. Und auf der anderen Seite ist es natürlich auch nicht falsch, dass man einmal Jugendlichen und Kindern ans Herz legt, nicht so oft und nicht so lange zu telefonieren, und wenn, dann mit einem Headset, um das Telefon weiter vom Körper wegzubekommen oder vom Kopf wegzubekommen, gerade im Wachstum, wenn Gehirn und alles noch sich entwickelt, muss man ja nicht unbedingt ein erhöhtes Risiko eingehen, auch wenn wir nicht wissen, was passiert. Und man sollte es auch nachts nicht direkt am Nachttisch liegen haben, ein paar Zentimeter vom Kopf entfernt. Man kann es ja auch nachts mal ausschalten. Ist vielleicht auch für die Psyche ganz gut, wenn dieses blöde Ding nicht immer in Bereitschaft ist. Dann ist man nämlich selbst auch nicht unbedingt in Bereitschaft. Es macht also Sinn. Diese ganze Geschichte kommt mir so vor, wie, vor Jahren, Fernsehgeräte wurden irgendwo als Gefahr eingestuft. Später Farbfernsehgeräte, die ja tatsächlich Röntgenstrahlen ausgesandt haben. Da gab es eine Ballasttriode drin, weil man die Hochspannung nicht anders stabilisieren konnte. Das waren fast 30.000 Volt, außer mit einer künstlichen Last. Und diese Ballasttriode, die hat Röntgenstrahlung ganz schwach abgegeben. Da waren auch ganz, ganz, ganz viele Wissenschaftler und sonst wo, die haben gesagt, ja und jetzt und wenn ihr Fernsehen guckt, dann wird die unfruchtbar und dann kriegt ihr dies und dann kriegt ihr das und früher das Zipperlein und sonst was. Nichts ist passiert. Dann genauso kann ich mich erinnern mit dem Personal Computer. Ein Schwarz-Weiß-Monitor war ja noch eine ganz, ganz feine Sache, aber auf der anderen Seite muss man ganz klar sagen, dass diese Umstieg dann auf dem Farbmonitor erstmal eine kleine Revolution herausgebracht hat. Ich kann mich an viele Diskussionen erinnern, dass ein Farbmonitor am Computer, dass der gesundheitsschädlich sei. Augenärzte haben versucht, sich tatsächlich nach irgendwo nach außen zu spielen und gesagt, ja, das schädigt die Augen, dann kriegst du Augenschäden, Augenkrankheiten. Muss man sich überlegen. Wir gucken in der ganzen Welt immer ringsum alles in Farbe, aber wenn wir auf den Farbmonitor gucken, sollte man krank werden davon. Es ist ganz normal menschlich, dass man sagt, alles, was unbekannt ist, dem muss ich mit Vorsicht begegnen. Das ist normal und das ist gut so. Und so ist es auch hier. Jetzt könnte man sagen, vor 20 Jahren ersten Mobiltelefone und heute kommen die auf diese Idee. Ja, man muss die Langzeitfolgen betrachten, Langzeitwirkungen betrachten. Das ist ja das Gemeine an vielen Dingen, dass sie nicht sofort zu einem Schaden führen, sondern erst nach einer gewissen Zeit. Also insofern keine Panik, sondern Telefon, wenn es nicht notwendig ist, ausschalten, nachts oder sonst wo, Kindern ganz klar sagen, wie gefährlich es sein könnte und denen ein Headset oder sonst was verpassen und das aber auch nicht immer tragen, denn so ein Kabel wirkt wie eine Antenne und ein Bluetooth-Stecker im Ohr sendet auch Strahlung aus, also alles wie alles behandeln. Bier ist fein, viel Bier macht krank. Und so ist es mit allen Dingen auf dieser Welt und auch hier. Es ist also nichts Neues. Es gibt keine neuen Erkenntnisse, dass Telefonieren mit dem Mobiltelefon sofort oder innerhalb von ein paar Monaten krank macht. Aber ausschließen kann man es auch nicht. Fällt mir eigentlich jetzt erst auf, dass die im Laufe der Woche gesammelten Themen sich hauptsächlich auf die USA beziehen. Aber ich habe eben sehr, sehr viel Informationen aus den USA bekommen und auch gelesen. Wieder so ein Ding. San Francisco. In San Francisco hat man den K5 zur Ordnung gerufen. Sie wissen nicht, was K5 ist? Wusste ich bis vor einer Woche auch noch nicht. Es handelt sich um einen Sicherheitsroboter von der Firma Nightscope. Und das sieht aus wie so ein Kegel, könnte man fast sagen. Unten 1 Meter Durchmesser, läuft oben fast spitz zu, ist 1,50 Meter groß, wiegt 135 Kilo, also ein ganz schöner Apparat. Und ja, der hat 4 Kameras, damit er gleichzeitig in alle Richtungen gucken kann. Hat Software für Gesichtserkennung, ist natürlich per Funk und WLAN an einen Server angebunden, an die Firma, an das Sicherheitssystem der Firma, hat Infrarotkameras, hat Lufttemperatur, Luftfeuchtigkeit, Luftqualität, Radarsensoren, Infrarotkameras, hat einen Lautsprecher für Durchsagen, hat ein Mikrofon, mit dem er aufnehmen kann, was um ihn herum vor sich geht und so weiter. Es ist also eine Überwachungseinheit, die da durch die Gegend fahren kann. Er hat ein paar Räder unten dran, keine Füße. So, und dieses mächtige Teil, das kann sich mit bis zu 5 km/h durch die Gegend bewegen und man hat es eingesetzt bei einer Firma in einem Einkaufszentrum in Palo Alto, um aufzupassen, dass da nichts passiert. Da hat es mal einen kleinen Unfall gegeben mit einem Kleinkind, dem ist er über die Füße gefahren, ist nichts weiter passiert. Einer von denen ist in einen Brunnen gefallen. Das hat dann zu wochenlangen Lachern geführt. Aber es gibt auch eine Tierschutzorganisation, die hat sich solchen Roboter zugelegt, weil die Wege vor den Firmengebäude, das ist eine richtige Firma, ein richtig kommerzielles Unternehmen, Da hat es ganz, ganz viele Beschwerden gegeben, weil dort Obdachlose sich niedergelassen haben mit allen ihren Möbeln in Anführungszeichen und Fahrrädern, weil Junkies da waren, weil alles voll Spritzen waren, weil die Leute nicht mehr gehen konnten, Kinder konnten und durften da sowieso nicht mehr vorbei. Und die haben da ihre Roboter patrouillieren lassen. Die haben nichts Böses getan, die Roboter. Gut, vielleicht mal jemanden angerempelt, aber das war auch schon alles. Aber allein die Präsenz und die Überwachung, die regelmäßige Überwachung von einer solchen Maschine hat wohl dafür gesorgt, dass es dort ein bisschen zivilisierter zuging. Allerdings gab es da einige Beschwerden und einige Klagen. Und nun ist es so, dass es verboten worden ist, dass diese Roboter auf dem Gelände, auf dem Bürgersteigen vor dem Gelände patrouillieren und man gesagt hat, okay, wir müssen also jetzt dafür sorgen, dass das nicht überhand nimmt. Also pro Firma darf nur noch ein Gerät patrouillieren, nur noch drei Geräte insgesamt angeschafft werden und dann muss man immer, und das ist glaube ich das Albernste überhaupt dabei, einen Menschen dabei haben, der neben oder hinter dem Roboter hergeht. Das ursprüngliche Argument, dass der Roboter stündlich etwa 6 US-Dollar an Miete an die Firma, die diese Roboter verleiht, vermietet oder wie auch immer, kostet, der wird natürlich dann irgendwo ad absurdum geführt. Eine menschliche Sicherheitskraft kostet 15 US-Dollar. Und wenn also jetzt der Roboter für seine 6 US-Dollar pro Stunde von einem Menschen mit 15 US-Dollar pro Stunde überwacht wird, haben wir keinen Spareffekt mehr, kann man den gleich weglassen. Also die ersten Versuche, bestimmte Sachen auf Roboter zu übertragen, sind noch nicht so wirklich geglückt. Außerdem wurden diese Roboter auch mit Soßen und was weiß ich, mit Exkrementen beschmiert und sonstiges von diesen Obdachlosen, die sich da gestört gefühlt haben. Es heißt also, in San Francisco hat man den Robotern erstmal den Garaus gemacht. Da will man sie nicht autark irgendwo rumlaufen haben, sondern nur an der Leine von einem Menschen. Und weiterhin hat man aber auch Lieferroboter, die in den künftigen Jahren viel eingesetzt werden sollen. Auch diese Lieferroboter hat man deutlich reduziert. Es dürfen insgesamt nur 9 gleichzeitig auf den Straßen sein. Ob das alles nun Sinn macht, sei mal dahingestellt. Ich wollte nur eigentlich mal darauf hinweisen, dass trotz aller Entwicklung, trotz aller Technik, trotz dass Roboter wirklich irgendwo eine Zukunft versprechen, auch wenn sie Arbeitsplätze wegnehmen. Aber das ist ja nun eine Geschichte, die wir seit Hunderten von Jahren immer wieder haben, dass neue Technologien alte verdrängen, dass dadurch Arbeitsplätze wegfallen, neue dazukommen. Nur hier scheint man erstmals in San Francisco, man höre und staune, auf die Idee gekommen zu sein, dass es so nicht geht. Warum? Was jetzt wirklich dahinter steckt, weiß man nicht. Diese Lieferroboter zum Beispiel, die dürfen auf den normalen, stark von Fußgängern benutzten Bereichen in der Stadt überhaupt nicht mehr laufen. Denen ist auch untersagt, Essen auszuliefern. Das heißt also, wenn man irgendwelchen pflegebedürftigen Personen Essen liefern wollte oder so, darf nicht von Robotern gemacht werden. Ja, jetzt kann man sich natürlich überlegen, was macht denn das jetzt dann für einen Sinn? Wo sollen die denn eingesetzt werden? Oder warum sollen die nicht eingesetzt werden? Aber darüber habe ich keine Informationen oder nur ganz, ganz viele verschiedene gefunden. Nur im Moment gibt es da so irgendeine Kampagne, irgendwas passiert da in den USA, so eine Antipathie gegen Roboter, weil kam letzte Woche zum Beispiel eine Nachricht, dass die US-amerikanischen Luftfahrtgesellschaften in Flugzeugen sogenannte Beförderung von Smart Luggage verboten haben, wenn man da die Akkus nicht rausnehmen kann. Das ging wohl auf Beschwerden zurück, dass da Leute irgendwelche kleine Spielzeugroboter mitgenommen haben, die auch während des Fluges dann Krawall gemacht haben und sich mit Kindern beschäftigt haben oder sonst was, die man nicht ausschalten konnte, die also immer irgendwo online waren und wo man die Batterien oder Akkus nicht rausnehmen konnte. Inwieweit sich das jetzt aber auch auf andere Geräte bezieht, wo man Batterien und Akkus nicht nehmen kann? Da waren sich die Leute nicht ganz einig. Eine Fluggesellschaft hat jemanden mit einem Tablet zurückgewiesen, weil man seinen Akku nicht rausnehmen kann, was eigentlich normal ist. Bei anderen durfte man weiterfliegen. Also es ist viel passiert. Es gibt viel Diskussion. Es ist nichts letztendlich gemacht oder entschieden. Aber die technische Entwicklung von Robotern, die in irgendeiner Art humanoid erscheinen, die wird wahrscheinlich auf Widerstände stoßen, über die sich die Entwickler im Vorfeld keine Gedanken gemacht haben. Sie haben wahrscheinlich das mitbekommen vor einem Monat etwa, dass es Versuche gibt, in Berlin am Hauptbahnhof Gesichtserkennungsbereiche einzurichten und dass es Leute gibt, die an diesen Tests teilnehmen. Dass man also versucht, so Maschinen beizubringen, Gesichter zu lesen, zu erkennen. Es ist ja mittlerweile gar kein großes Problem mehr, auf irgendeinem Bild ein Gesicht herauszufinden und das dann heraus zu kopieren, zu filtern und irgendwo abzugleichen. Jetzt hat eine Plattform bei Interpol eröffnet, die nur den Sinn hat, Gesichtserkennung zu entwickeln. Der Generalsekretär der Internationalen Polizeiorganisation hat auf einer Konferenz zur polizeilichen Nutzung von Gesichtserkennung, und das wurde als ganz allgemein biometrische Daten beschrieben, ging aber um die Gesichtserkennung, so hat der Jürgen Stock, dieser Generalsekretär, gesagt. Die haben jetzt eine Datenbank entwickelt oder aufgebaut bei Interpol und die haben schon 135 Länder mit angebunden, die ihre Fotos dort hinterlegen von Leuten, die gesucht werden oder die Polizei bekannt sind. So, und man hat also schon bei den ersten Tests eine ganze Menge von Treffern erzielt und ist da ziemlich glücklich damit. Man wird wohl, so wie Interpol schon seit langer Zeit Fingerabdruckdatenbanken pflegt, auch biometrische Gesichtsbilder in eine solche Datenbank einbringen, um in Zweifelsfällen eine Identitätsprüfung durchführen zu können. Hier geht es einmal um die Außengrenze der EU, dass man jeden, der rein oder raus will, da mal ganz kurz ein Foto macht und sagt, darfst du oder darfst du nicht. Derzeit gibt es wohl in diesen Außengrenzen-Datenbanken etwa 180.000 Einträge. Und zurzeit 40.000 jährliche Abfragen. Man hat in diesem Jahr mittlerweile schon 1.700 Identifizierungen durchgeführt. Was das auch immer heißt, also die haben erkannt, jemand, der in der Datenbank als irgendein Täter gespeichert ist, wurde mittels dieser Datenbanken in 1.700 Fällen schon erkannt. So, diese Abgleich mit dieser Interpol-Verhandlungsdatenbank mit dem Softwarenamen MorphoFace Investigate. Da gab es einen zweijährigen Testlauf und jetzt ist sie mittlerweile an den Start gegangen und läuft auch noch mit vielen Versuchen und vielen Überlegungen, weil Bild- und Videoformate, die alle verarbeitet werden müssen, die werden angepasst und laufend verbessert und so weiter. Auf jeden Fall will dieses Interpol-Projekt 2020, so wie es genannt wird, diese Gesichtserkennung, auch in anderen europäischen Ländern aktiv werden. Das BKA hat sich natürlich schon längst dafür interessiert und Interpol ist ja mittlerweile bei 190 Mitgliedstaaten weltweit vertreten und laufend Abgleich der da weltweit gespeicherten Interpol-Daten. Ja, jetzt in Deutschland sagt man, okay, wir nehmen daran auch teil, aber es geht nach der Regel, dass wir, wenn wir eine Anfrage haben, also das heißt, der Rudolf kommt an die Grenze, wird Bild gemacht, sofort automatisch online an Datenbank übertragen und die Datenbank sagt nur Treffer oder kein Treffer. Kein Treffer heißt, Rudolf, gehst du weiter. Treffer heißt, jetzt kann diese örtliche Behörde, also Zoll oder wer auch immer, sagen, gut, jetzt gib mir mal mehr Daten, wenn ein Treffer da ist. Ja, kann man natürlich darüber nachdenken, was sinnvoll ist, was nicht sinnvoll ist. Auf der einen Seite müssen wir natürlich unsere Grenzen schützen, müssen natürlich sehen, dass wir Straftäter, egal welcher Couleur, damit meine ich aber nicht die Hautfarbe, irgendwo aussortieren, ausfiltern. Wir müssen sie ja fangen, sonst brauchten wir keine Gesetze und brauchten keine Gerichte. Auf der anderen Seite bedeutet das wieder ein weiterer, ja, möglicher Eingriff in unsere Privatsphäre, soweit wir unbescholten sind. Bei Bescholtenen ist es ja nicht die Privatsphäre, sondern ist es der legitime Anspruch des Staates und der Gesellschaft, denjenigen aufzuspüren, der sich gegen die Regeln der Gesellschaft in irgendeiner Art vergangen hat. Aber unterm Strich heißt es wird ein neues biometrisches Verfahren europaweit eingeführt, welches auf weltweite Daten zugreifen kann und quasi in Echtzeit überprüfen kann, wer wir sind und wo wir sind, wie weit das ausgewertet wird und benutzt wird. Wir werden es sehen. Wir sind sowieso überwacht und es kommt ein neues kleines Bausteinchen dazu. Wir müssen nur die Überwacher überwachen. Das wäre schön, wenn wir das endlich mal schaffen würden, dass wir aus uns heraus, aus dem Volk heraus, Gremien gründen könnten, aufgrund von Gesetzen, die es noch gar nicht gibt, dass wir die Überwacher überwachen können. Ob sie wirklich nur das tun, was sinnvoll ist und was unsere Gesellschaft nutzt, oder ob sie das auch für andere Schweinereien verwenden, so wie es in der Vergangenheit der Fall war. Das Jahr geht so langsam zu Ende. Vorher kommt noch Weihnachten. Das wurde irgendwann mal so eingerichtet. Und erst nächstes Jahr gibt es den nächsten Audiocast. Deswegen jetzt mal ganz kurz. Wir haben heute den 18. Dezember, 14.38 Uhr. Und kann sagen, wir haben bis jetzt auf YouTube 7.039.468 Aufrufe, Seitenaufrufe und 28.898 Abonnenten. Also, es hat einen gewaltigen Sprung gemacht in diesem Jahr. Die Entwicklung ist massiv nach oben gegangen. Die Zahl der Aufrufe, die vergangenes Jahr oder vorvergangenes Jahr noch so bei um die 180.000 pro Monat lag, die liegt jetzt bei 385.000 Aufrufe pro Monat und die Zahl der Abonnenten pro Monat ist im Schnitt um 2.000 gestiegen. Also, es ist mächtig nach vorn gegangen. Diese ganze Entwicklung hat sich wirklich so positiv fortgeschrieben, dass ich eigentlich damit zufrieden bin. Es ist eine schöne Geschichte, wenn diese Arbeit, die über ein Hobby hinausgeht, doch so viel Anerkennung findet. Und Anerkennung findet sie auch bei den Spendern. Jede Spende ist nicht nur Geld, jede Spende ist auch Anerkennung. Und deswegen möchte ich mich bei allen Spendern, die dieses Jahr gespendet haben, natürlich auch bei den früheren, aber das habe ich ja schon, nochmal in aller Form und ganz, ganz herzlich bedanken. Denn nicht nur der Fortbestand von CC2 TV und dem Audio ist damit ziemlich sicher gemacht worden, zumindest für die nächsten Monate mal noch, sondern es ist auch jedes Mal so eine Art, das ist in Ordnung so, das ist gut so. Viele schreiben es ja auch dazu, dass ihnen das gefällt, dass es irgendwo schön ist, dass es weitergeht, dass sie seit dem WDR Computer Club dabei sind, dass sie Computer Club 2 bei NRW TV miterlebt haben und dass sie auch CC2 TV als vollkommen eigenständiges, vollkommen unabhängiges, vollkommen werbefreies, vollkommen sponsorfreies Programm oder Gewicht betrachten. Dabei will ich nicht die Wahrheit verkünden, sondern nur eine Meinung verkünden. Dabei will ich nicht jemandem etwas vorschreiben, sondern nur zum Nachdenken anregen. Und umso mehr sagen, Mensch, Rudolf, das, so stimmt das doch gar nicht. Und wenn Sie dann darüber nachdenken und selbst recherchieren und irgendwo sehen, na gut, eine Ecke stimmt, aber hier in der Ecke geht es noch weiter oder da ist dies, genau das will ich. Wir müssen einfach nachdenken über uns und über dieses Nachgedachte miteinander sprechen. Nur dann können wir unsere Welt besser machen, unser gutes Deutschland noch besser werden lassen und können das, die Basis, die wir haben, auch wirklich nutzen. Es hat nämlich keinen Sinn, in einem Land wie Deutschland zu leben und es nur schlecht zu reden und kaputt zu machen. Die Finger auf die Wunden legen, ja. Meckern da, wo es angebracht ist, ja. Aber zu wissen, wir sind sicher, uns geht es gut, den allermeisten auf jeden Fall. Und wir können zufrieden sein, ohne uns zurückzulehnen. Das ist eigentlich das, was ich sagen will. Also nochmal, herzlichen Dank an die Spender. Übrigens kam gestern eine aus Berlin von jemandem, der das Konto seiner Frau dafür erlaubterweise missbraucht hat. Er hat auch sehr schön geschrieben, vielen Dank, aber er hat vergessen zu sagen, ob er genannt werden will oder darf oder nicht. Wenn du das jetzt hörst, dann melde dich einfach nochmal. Ja, das Jahr geht zu Ende. Ich bedanke mich bei allen, die zugeschaut haben, bei allen, die Kritik geübt haben, bei allen, die geholfen haben, irgendwelche dummen Dinge, die ich gesagt oder gemacht habe, die ich dann verbessern konnte, bei allen, die die Daumen gedrückt haben, bei allen, die gute Wünsche geschickt haben, bei allen, die einfach mitgemacht haben, ob sie jetzt ganz in die Öffentlichkeit getreten sind oder still und heimlich, ist ganz egal. All die Leute brauche ich, all bei denen bedanke ich mich. Über jeden dieser freue ich mich. Ja, und jetzt sage ich ganz einfach, wenn ihr das gehört habt, seht zu, dass ihr diese Woche nicht mehr so viel arbeiten müsst. Samstag wird wahrscheinlich für viele nochmal ein Stresstag, Sonntag, Heiligabend. Kann man sich dann vielleicht zurücklehnen und Montag und Dienstag die Weihnachtsfeiertage genießen. Ich wünsche euch allen, die ihr zuhört, euch, euren Liebsten, euren Familien und all denen, mit denen ihr zusammen seid, lebt, alles Gute. Ruhige, erholsame Weihnachtsfeiertage und ich wünsche euch, dass ihr das neue Jahr beginnt mit Mut und mit mir gemeinsam weitermacht, dass wir dieses Projekt weiter am Leben erhalten und dass ich auch dann im nächsten Jahr den Mut nicht verliere, hat noch nicht mal angefangen, den zu verlieren, ich sag's nur so prophylaktisch, das Projekt weiterzutreiben. Nächstes Jahr wird es weitere Sachen geben, wie ich schon gesagt habe, es wird eine Reise geben. Ach ja, übrigens in Schweden, ich werde wahrscheinlich eine kleine Autofirma besuchen, ein Start-up-Unternehmen, die Elektroautos produziert. Da werden wir einen Blick reinwerfen und in Norwegen in eine Bildungseinrichtung und da sehr interessante Gespräche, hoffe ich, weiß ich eigentlich, führen. Nur das schon mal gesagt, das wird also Juni, Juli werden, vielleicht noch Anfang August, dass ich da unterwegs bin. Wer noch was dazu beitragen kann, wer sagt, also ich wohne hier in Schweden oder ich wohne hier in Lappland, komm vorbei, ich zeig dir mal, wie wir Lappen mit dem Computer umgehen. Würde ich mich riesig freuen. Ja, das war's dann für heute. Ich bedanke mich nicht nur bei Ihnen, liebe Zuschauerinnen, bei euch, liebe Zuschauer, sondern auch bei dem Team, die mitgeholfen haben, im Forum mitzumachen, Manaliche und Kaffeedoktor, bei Thomas Ritter vom Shop. Ich muss mich bedanken bei Udo Wenzek, der die Redaktionsarbeit macht und alles klaglos hinnimmt und viel gelassener als ich. Und ich muss mich und will mich gern bedanken bei Speedpartner, die uns die Plattform für diesen Audiocast hier weiter zur Verfügung stellen. Das ist eine tolle Geschichte. Bedanken muss ich mich natürlich auch bei den Mitarbeitern, die ungenannt werden wollen und nicht zuletzt auch bei meiner Frau, wo ich gar nicht alles sagen kann, was sie alles tut für mich, damit ich die Freiheit habe und die Kraft habe, das hier zu machen. Also, Nochmal ein frohes Weihnachtsfest, einen guten Rutsch und im nächsten Jahr hören wir uns wieder und es geht weiter mit neuer Kraft, mit neuem Elan. Bis dann, ich tue den Daumen nach oben und sage Tschüss bis 2018.
Das war Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Rudolf. Technik, Produktion und Redaktion Wolfgang Rudolf.